Ja, kennt ihr unangenehme, vielleicht beklemmende Gefühl, wenn ihr mit der Not von jemand anderen konfrontiert seid, mit dem Leid von jemand anderen konfrontiert seid? Das Gefühl in euch drin, dass das halt irgendwie unangenehm ist, da Teil von zu sein, das mitzubekommen oder vielleicht auch nichts dagegen machen zu können. Woher kommt das? Was ist das für ein Gefühl? Vielleicht spürt ihr das, wenn ihr irgendwie in der Nähe von einem Bettler seid oder von jemandem, der krank ist, ob körperlich oder psychisch, jemand, der arm ist oder irgendwelche anderen Probleme hat. Vielleicht möchtet ihr der Person nicht helfen und deswegen ist es ein bisschen unangenehm, weil ihr euch vielleicht so ein bisschen in der Pflicht fühlt, da was zu tun. Vielleicht wollt ihr aber auch helfen und könnt nicht oder wisst nicht so richtig, wie. In so Momenten werden wir damit konfrontiert, dass eben nicht alles so perfekt auf dieser Erde ist. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe Himmel auf Erden. Und da wollen wir uns heute genau anschauen, was wir mit solchen Situationen machen, wie wir damit umgehen, wenn wir eben damit konfrontiert werden und wie wir es vielleicht ein Stück weit schaffen, doch ein bisschen mehr Himmel auf Erden zu bringen. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr heute hier seid in diesem Gottesdienst mit uns, ob vor Ort oder auch zu Hause. Schön, dass du reingeschaltet hast und mit uns gemeinsam heute in Gottes Wort hineinschauen möchtest. Die Bibelstelle, die ich mir heute mit euch anschauen möchte, wo auch ein bisschen was darüber drinsteht, um das Leid in der Welt und was es damit zu tun hat, dass der Himmel auf Erden kommt und so weiter, die steht in Apostelgeschichte 3. Eigentlich so das ganze Kapitel durch, aber ich möchte mir heute mit euch zunächst mal so die erste Hälfte davon angucken, die Verse 1 bis 11 und danach den Rest, den machen wir dann ein bisschen schneller durch. Lest euch am besten mal so im Laufe der Woche dieses ganze Kapitel durch, vielleicht in euren Hausgruppen oder alleine, wenn du zu Hause bist. Ich werde jetzt so die erste Hälfte von Apostelgeschichte 3 lesen und dürft gern mitlesen, wenn ihr das mögt. Da heißt es, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Und als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt ist, und sie wunderten sich sehr. Ich möchte euch gerne erstmal ein bisschen Hintergrund zu dieser Geschichte geben, die wir gerade hier in der Apostelgeschichte gelesen haben. Wir befinden uns in der Zeit nach Pfingsten, relativ bald danach und somit auch relativ bald, nachdem Jesus nach seinem Wirken, Tod und Auferstehung auf dieser Erde wieder in den Himmel hinaufgefahren ist. Die Gemeinde musste sich ein bisschen, finden und orientieren. Sie ist aber relativ schnell gewachsen in dieser Phase. Sie haben sich ständig zusammen getroffen, sie waren täglich im Tempel, sie haben zusammen gegessen, gebetet, Lobpreis gemacht und es sind auch viele Wunder passiert unter diesen Jüngern, Nachfolgern, Jesus und der ganzen Gemeinde, die daraus entstanden ist. Und diese Begebenheit aus der Bibel, die wir gerade gelesen haben, das ist so das erste Wunder, was im Detail erzählt wird, nachdem Jesus eben nicht mehr auf dieser Erde ist, das die Apostel getan haben. Und Petrus und Johannes gehen also in diesen Tempel, wie sie es ständig, wahrscheinlich täglich irgendwie gemacht haben. Aber nicht nur sie, sondern viele andere Leute drumherum auch. Diese 9. Stunde, zu der Zeit fand so, das war nachmittags irgendwann, da fand das Abendopfer statt und es hat sich so eingebürgert, dass das auch eine von diesen drei Gebetszeiten, die die Juden damals hatten, dass es zusammengefallen ist und die deswegen in den Tempel gegangen sind, um dort eben zu beten. Das heißt, es waren relativ viele Leute unterwegs in diesen Tempel zu dieser Zeit. Und was wir jetzt in dieser Begebenheit mit Petrus und Johannes lesen können, das können wir auch unter dem Titel Himmel auf Erden in 4 einfachen Schritten zusammenfassen. Also wenn du dich gefragt hast, wie du mit dem Leid und mit der Not in dieser Welt umgehen kannst, mit diesem unangenehmen, beklemmenden Gefühl, darum geht es in etwa hier, diese 4 einfachen Schritte. Der Fokus ist darauf, wie du mit diesem Leid umgehst und es adressieren kannst. Okay, es sind vielleicht nicht unbedingt wirklich einfache Schritte, von denen hier die Rede ist. Es sind auch eigentlich mehr als 4 Schritte, denn wir haben eine ganze Predigtreihe über Himmel auf Erden. Also gibt es mehr als nur die 4 Schritte, die ich euch heute vorstelle. Aber tun wir einfach mal so, als würden wir gerade ein knapp gehaltenes Self-Help-Book schreiben oder als würden wir irgendein YouTube-Video mit so einem Clickbait-Titel machen, das drehen, um möglichst viele Views zu generieren. Und unter dieser Perspektive uns die Bibelstelle angucken, die 4 Punkte, die wir für uns heute daraus ziehen können. Also es sind vermutlich zu dieser Zeit viele Leute unterwegs in den Tempel und das passiert jeden Tag und wie jeden Tag lässt sich der gelähmte Bettler deswegen vor diesen Tempel bringen, um dort zu betteln. Viele Leute laufen wahrscheinlich einfach irgendwie vorbei, ohne dem Bettler groß Aufmerksamkeit zu schenken. Andere geben ihm vielleicht ein bisschen was, aber naja, wahrscheinlich nicht wirklich viel und nicht wirklich häufig. Die meisten werden ihn ignorieren, wie das bei uns heutzutage wahrscheinlich auch meistens noch läuft. Das steht jetzt nicht explizit da, aber es liest sich schon so, als wäre auch Petrus und Johannes schon häufiger an diesem Mann vorbeigekommen. Denn sie sind ja täglich in den Tempeln und da steht, dass dieser Bettler täglich da war. So viele Eingänge hatte der Tempel nicht, deswegen ist wahrscheinlich Petrus und Johannes schon früher mal an diesem Mann vorbeigekommen. Und wie er das bei vielen Leuten macht, spricht dieser Gelähmte eben auch Petrus und Johannes an. Und die beiden bleiben stehen und schauen ihn zunächst einmal an. Sie sehen seine Not, sie sehen, was da vor sich geht. Sie kennen und verstehen das Problem von diesem Mann, denn damals gab es keine wirklichen staatlichen Sicherheitsnetze. Wenn du nicht für dich selber sorgen konntest, dann hattest du entweder eine Familie, die für dich gesorgt hat, oder du warst darauf angewiesen zu betteln. Du warst darauf angewiesen, von den Almosen von anderen zu leben. Und so der Gelähmte hier, der darauf angewiesen war, zu betteln. Und jetzt passiert der erste von unseren 4 Schritten. Die Apostel nehmen die Not von dieser Person wahr, die dort liegt. Und frag dich selbst, nimmst du die Not von den Menschen wahr, die in deinem Umfeld sind, denen du vielleicht tagtäglich begegnest? Sie nehmen also die Not wahr als ersten Schritt, aber was passiert als nächstes? Was ist der zweite Schritt? Sie schmeißen eben nicht nur lieblos einfach irgendwie eine Münze hin. An anderer Stelle lesen wir davon, dass Gott selbst durch den Schatten von Petrus geheilt hat, wie abgedreht es ist. Also auch für die Heilung dieses Gelähmten war es nicht notwendig, dass Petrus und Johannes groß mit diesem Menschen interagieren. Aber doch tun sie das. Sie sprechen ihn an und sagen, sieh uns an. Sie bieten ihm diesen Blickkontakt an. Also sie bieten ihm im übertragenen Sinne an, aus dieser Unsichtbarkeit herauszutreten. Sie schauen hin und sie sprechen ihn an. Und sie tun das nicht, wie das damals vielleicht viele gemacht haben und heute auch immer noch vielleicht viele machen, um selbst möglichst groß dazustehen und sich selbst über diese Person zu erheben, sich vielleicht das Dank abzuholen, dass sie dieser Person jetzt helfen wollen. Das wäre nicht konsistent mit dem, wie die Geschichte weitergeht, was Petrus und Johannes im zweiten Teil von dieser Begebenheit machen. Nein, stattdessen nehmen sie nicht nur die Not wahr von dieser Person, sondern nehmen auch den Menschen wahr, der dort in dieser Not steckt. Nicht nur die Not an sich, sondern die Person, die dort in Not steckt. Begeben sich so ein bisschen auf das Level, indem sie eben diesen Blickkontakt anbieten. Und der Bettler, der erwartet jetzt natürlich irgendwie was. Der kennt vielleicht das Spiel, dass viele einfach dann nur sich dieses diese extra Dankbarkeit abholen wollen. Er erwartet vielleicht ein besonders großes Almosen. So ein bisschen steht die Zeit jetzt still in dieser Geschichte oder zumindest ist im Kopf von diesem Bettler und erwartet, was passiert. Und Petrus sagt nur, Silber und Gold habe ich nicht. Und vielleicht sackt in diesem Moment das Herz von dem Bettler so ein bisschen runter. Aber der Punkt von der Geschichte ist nicht, dass der Bettler jetzt kein Geld bekommt, dass Petrus und Johannes sich so leicht aus dieser Nummer rausziehen, indem sie einfach sagen, wir haben nichts, was die Wahrheit gewesen wäre. Denn Petrus zum Beispiel lesen wir, hat alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Der hat alles aufgegeben, um als Jünger mit Jesus durch die Gegend zu ziehen. Er war selbst davon abhängig, von der Gemeinde unterstützt zu werden. Also es war keine Lüge, keine volle Ausrede zu sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Und selbst wenn er das gehabt hätte, dann wäre die Geschichte vielleicht so weitergegangen, von wegen, ja, Silber und Gold habe ich. Aber ich habe noch was viel Besseres. Silber und Gold habe ich viel, aber der Punkt ist, sie können ihm viel mehr geben als einfach nur das. Sie heilen diesen Gelähmten oder vielmehr Gott heilt diesen Gelähmten. Die Apostel adressieren seine Not auf einem viel grundlegenderen Level. Sie bekämpfen nicht nur die Symptome, was an sich ja auch nicht schlecht gewesen wäre. Wir lesen an vielen anderen Stellen in der Bibel davon, dass es was Gutes ist und ein wohlgefälliger Gottesdienst ist, Almosen zu geben. Das hat Jesus zum Beispiel in Matthäus 6 unterstützt, wo es heißt, dass deine linke Hand nicht wissen soll, was deine rechte Hand gibt, wenn du eben Arm einen Almosen gibst und dass Gott dich dafür belohnt wird. Also ganz klar, es ist an sich eine gute Sache, diese Almosen zu geben. Aber Petrus und Johannes gehen hier noch viel weiter, indem sie eben nicht nur die Symptome, sondern die Wurzel dieser Not angreifen. Sie helfen ihm nicht nur kurzfristig, sondern ermöglichen ihm ein einigermaßen normales Leben, sich selbst zu versorgen und somit auch ein Stück weit mehr Würde zu haben, anstatt einfach nur den ganzen Tag im Dreck zu sitzen und auf die Almosen, auf die Reste, auf die Krümel von denen, die vorbeigehen, angewiesen zu sein. Für diesen Mann bringen Petrus und Johannes ein Stück Himmel auf den Erden. So gehen die beiden mit dieser Not um. Und zwar handelt es sich hier um ein übernatürliches Almosen, wenn man so will. Ein Wunder. Hier passiert mehr als einfach nur dieses Almosen in Form von Geld zu geben. Ein Wunder, was nicht nur irgendwie so durch Gott geführt wurde. Es ist jetzt nicht einfach nur so, als hätte Gottes Herz von Petrus und Johannes dazu bewegt, ihm irgendwie was zu geben, was auch Gottes Eingreifen sein kann. Hier ist noch viel mehr. Das Wunder wird nicht nur von Gott geführt, sondern erst durch Gott ermöglicht. Wir lesen das hier in diesem Satzfragment im Namen Jesu, im Namen Jesu Christi. Wir kennen diese Formulierung auch heute noch so vor Gericht. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Das ist kein magischer Spruch, mit dem dann irgendwas passiert, sondern drückt aus, dass etwas in Übereinstimmung mit dem Willen von jemandem passiert oder aufgrund der Vollmacht, die einem ausgestellt wurde von jemandem. Petrus und Johannes berufen sich eben auf diese Vollmacht von Jesus. Was sie tun, das ist in Übereinstimmung mit dem Willen von Jesus und mit dem Willen vom Vater. Und Gott handelt. Der Gelähmte steht tatsächlich auf und seine Knochen, seine Gelenke, seine Muskeln werden wieder heil und er kann aufstehen, durch die Gegend springen, er kann tanzen, jubeln. Er folgt Johannes und Petrus dann in den Tempel hinein. Das ist der dritte Schritt von den vier Schritten, die wir uns heute angucken wollen. Die Apostel adressieren die Not, sie helfen dem bettelnden Gelähmten, sie helfen in der Not. Und das nicht nur aus sich heraus, indem sie sich von Gott gebrauchen lassen, sondern eben auch mit übermenschlichen Mitteln, befähigt von Gott auf eine übernatürliche Art und Weise zu helfen. Jetzt frag dich selbst wieder, hilfst du den Menschen um dich herum? Erstmal egal auf welche Art und Weise. Und dann, wie hilfst du ihnen mit vielleicht deinen begrenzten Mitteln, was auch schon lobenswert ist, aber gehst du auch darüber hinaus, machst das Ganze befähigt und bevollmächtigt von Gott. Die Konsequenzen sehen wir dann. Ich habe schon gesagt, er springt auf, er tanzt umher, er ist laut, er ist komplett außer Rand und Band vor Freude. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass hier in die Kirche oder von mir aus bei euch zu Hause jemand reinkommt und durch die Gegend springt und hin und her tanzt und ruft und so weiter, dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese Person die Aufmerksamkeit von den anderen Leuten, die so drumherum sind, ziemlich gewiss hat. Die Aufmerksamkeit von Leuten, die ihn kannten, wenn auch nur sehr oberflächlich, die ihn da häufiger mal gesehen haben und dann vielleicht auch häufiger mal weggesehen haben, vielleicht ihm auch manchmal etwas gegeben haben. Und diese Leute drumherum, die wundern sich, was denn da passiert ist. Viele sind begeistert, manche vielleicht auch ein bisschen skeptisch, andere empört, weil der Typ sich so daneben benimmt. Und viele fragen sich, was das zu bedeuten hat, was da gerade passiert ist, dass dieser Gelähmte auf einmal da rumspringt, von Geburt an gelähmt und auf einmal tanzt er da rum. Und was hat es mit diesen beiden Typen auf sich, Petrus und Johannes? Die waren jetzt keine komplett Unbekannten, aber die waren in der Tempelhierarchie jetzt auch nicht irgendwelche besonders hohen Leute. Wahrscheinlich von der Stellung her, so wie viele andere, die da unterwegs waren. Und auf einmal läuft ihnen dieser Ex-Gelähmte hinterher. Und dann sieht Petrus seine Gelegenheit, zum vierten Schritt von Himmel auf Erden überzugehen. Er sieht, dass sich diese Menschenmenge wundert über das, was sie sehen, dass sie sich wundern über Petrus und Johannes Rolle in all dem. Und Petrus fängt an, mit den Leuten zu sprechen und ihnen zu erklären, was soeben passiert ist. Das ist so der zweite Teil von der Geschichte. Petrus fängt praktisch an zu predigen und geht so im Schnelldurchlauf das Evangelium durch und erklärt anhand von dem Evangelium, von dem, was Jesus Christus getan hat, was ihm auch gerade passiert ist, was im Leben von diesem Gelähmten passiert ist. Und ich mag diese Stelle sehr. In Vers 12, da geht es weiter. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber und was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Was wundert ihr euch? Ich meine, das muss einer der coolsten Sprüche in der Bibel sein. Ich meine, da lag jemand jahrelang wahrscheinlich im Staub auf dem Boden, gelähmt und konnte nichts. Auf einmal springt er da hin und her und Petrus sagt als erstes mal: Hey, was wundert ihr euch denn? So what? Gott macht halt sowas durch Jesus. Und die Rede geht dann weiter und ich habe nur so ein paar Verse rausgepickt. Ihr könnt gerne zu Hause mal das ganze Ding lesen. In Vers 16, da heißt es zum Beispiel: Und durch den Glauben an seinen, also an Jesus' Namen, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Also Petrus weist komplett von seiner eigenen Person weg hin zu Jesus Christus. Er will sich selbst nicht die Krone dafür aufsetzen, die Lorbeeren entgegennehmen dafür, dass dieser Gelähmte geheilt wurde, sondern er verweist komplett auf Jesus. Das Wunder geschah durch Glauben, der Glauben der Apostel und nicht des Gelähmten. Und durch den Glauben an Jesus Christus ist dieses Wunder geschehen. Weil Petrus bleibt in seiner Predigt an diesem Punkt nicht stehen. Er erklärt nicht nur, wie dieses Wunder möglich war, sondern er verweist auch auf den größeren Kontext, in dem dieses Wunder geschehen ist. Der größere Kontext von dem, was Jesus getan hat und auch weiterhin tut. Er zeigt die Relevanz der Geschichte und Person von Jesus Christus. Nicht nur für diesen Ex-Gelähmten, sondern auch für alle seine Zuhörer auf. In den Versen 19, 20 und dann 26, da lesen wir aus dieser Predigt: Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt, also Jesus erweckt, und hat ihn gesandt, um euch zu segnen, dass ich in jeder abwende von seinen bösen Taten. Die Zuhörer von Petrus' Predigt, die waren vielleicht nicht gelähmt. Aber eigentlich hatten die ein viel größeres Problem als bloß diese körperliche Behinderung. Denn bei dem, was Gott im Leben von den Menschen tut, da geht es nicht nur um das irdische Wohl. Es geht zwar schon auch ein bisschen darum, diesen Himmel auf Erden zu bringen, also dass Gottes Regieren in dieser Welt sichtbar wird, hier und heute. Das hat Gott durch Petrus und Johannes demonstriert, durch das, was sie für den Gelähmten getan haben. Aber das ist nur ein Teil von dem, was es bedeutet, im Himmel zu sein, also Teil von dieser Welt Gottes zu sein. Denn der ewige Gott hat auch einen langfristigeren Plan, einen ewigen Platz für jeden von den Zuhörern von Petrus Predigt und auch für jeden von uns. Einen ewigen Plan, in seiner Nähe zu sein. Und Petrus erklärt jetzt hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf, oder wir wissen noch nicht, wie lange er da wirklich gepredigt hat, was dafür alles nötig war und nötig ist. Zum einen eben Jesus stellvertretender Tod und seine Auferstehung, aber dann auch von Seiten der Menschen das Ja dazu sagen, das Umkehren, das, wie es hier heißt, Buße tun. Umkehren von dem, was einen von Gott trennt, von dem, was falsch ist, was nicht im Willen Gottes ist. Und an Jesus Christus, an seinen Sohn und an das, was er für uns getan hat, zu glauben. Davon redet Petrus hier, von diesem Weg zu und mit Gott, der hier anfängt und in Ewigkeit weitergeht. Und das erklärt er den Leuten, die da ganz erstaunt zuhören nach dem, was mit dem Gelähmten passiert ist. Und das ist der vierte Schritt von den vier Schritten für Himmel auf Erden. Sie zeigen auf eine höhere Wahrheit, auf diesen größeren Kontext, dass es Gottes Wirken ist durch Jesus und keine menschliche Leistung, was da passiert ist. Dass Gott hier auf Erden wirkt, dass er diesen Himmel zumindest ein Stück weit schon auf Erden bringt. Aber er ermöglicht es eben auch darüber hinaus, dauerhaft in dieser Nähe Gottes zu sein, durch Buße, durch Umkehr, durch diese Freiheit von Schuld, die Freiheit von Scham, die hier und jetzt losgeht und dann bis in die Ewigkeit andauert. Denn ohne diesen Schritt, ohne diesen größeren Kontext, ohne diese höhere Wahrheit, ist es alles sonst nur kurzfristiger Natur. Das haben die Apostel damals durch ihr Beispiel vorgelebt. Ja, diese vier Schritte, die wir uns angeschaut haben, um ein Stück vom Himmel auf die Erde zu bekommen. Und was bedeutet das jetzt für uns, für dich heute? Lass mal diese vier Schritte schnell durchgehen und kurz überlegen, was es für uns vielleicht in der nächsten Woche praktisch bedeutet. Erstens, nimm die Not wahr. Ich habe euch schon gefragt, an welchen Leuten lauft ihr vielleicht immer wieder vorbei? Vielleicht ist das wortwörtlich ein Bettlauf dem Weg zur Arbeit oder deine Kollegin, die von ihrer Arbeit oder von ihrem Leben überfordert ist. Oder deine Großeltern, die einsam sind, die du nie anrufst. Einer deiner Freunde, der Probleme hat und wo du untergetaucht bist, weil du nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Arm, krank, einsam, traurig, hungrig, was auch immer. Und was auch immer dann die Lösung für dieses Problem, für diese Not wäre. Es gibt so viel Not und Leid um uns herum und wir alle sind viel zu gut darin geworden, das zu ignorieren und eben nicht hinzuschauen. Und dann zweitens, nimm den Menschen in der Not wahr und nicht nur die Not als abstraktes Ding an sich. Es geht nicht nur darum, die Not zu sehen und ihr unpersönlich zu begegnen, auch wenn das mal angebracht sein kann, so eine, keine Ahnung, anonyme Spende oder anonyme Hilfe, kann mal richtig sein. Aber häufig adressieren wir die Not besser, indem wir zunächst auch den Menschen in der Not wahrnehmen, ihn anschauen, mit ihm sprechen, uns Zeit nehmen, zuhören, diese Person lieben, so wie Jesus das auch vorgemacht hat. Und dann drittens natürlich, hilf in der Not. Falls du keine Ahnung hast, womit du anfangen sollst, dann fang vielleicht mit deiner menschlichen Weise erst einmal an. Vielleicht ist deine Antwort, Silber und Gold habe ich wohl. Und dann kannst du die Person finanziell unterstützen. Vielleicht ist deine Zeit oder Kraft oder Aufmerksamkeit, jemandem zuzuhören oder praktisch zu helfen, alles gute Dinge. An der Stelle geht es nicht darum, dass man diese Dinge nicht tun soll. Aber vielleicht geht es auch darum, da noch einen Schritt weiter zu gehen und der Person auf eine übernatürliche Art und Weise zu helfen, indem du dich Gott zur Verfügung stellst, dass er durch dich wirkt. Also vertraue nicht zu sehr auf dich und auf deine eigene Stärke, wenn es darum geht, der Not um dich herum zu begegnen. Du wirst nicht jede Not aus eigener Kraft heraus mindern können. Also überschätze dich selbst nicht, aber unterschätze auch Gott dabei nicht. Gib dich nicht mit deinen eigenen Leistungen zufrieden, sondern gib es auch Gott ab, indem du betest und glaubst, dass Gott auch auf eine übernatürliche Art und Weise eingreift. Wie auch immer das im konkreten Fall dann aussehen mag. Denn Gott wirkt auch heute noch, wenn auch vielleicht nicht immer nach unserem genauen Fahrplan. Also bete für Dinge wie Heilung oder Wunder oder Befreiung. Ihr könnt es vielleicht mal in einem sichereren Setting ausprobieren, vielleicht so in der Hausgruppe, wenn ihr euch wohler damit fühlt, aber auch darüber hinaus. Man zumindest mal Leuten in Not anzubieten, für sie zu beten. Allein das ist für viele Leute schon ein Segen, zu wissen, dass Leute für sie beten. In jedem Fall sei nicht jemand, der sagt, Silber und Gold habe ich viel und darüber hinaus habe ich den größten Schatz der Welt, aber du kriegst nichts. Und dann viertens, zeige auf die höhere Wahrheit. Lass das, was du tust, nicht einfach nur im kontextleeren Raum stehen, sondern verweise auf Gott, der wirkt, der vielleicht dein Herz dazu bewegt hat oder der selbst sehr offensichtlich übernatürlich eingegriffen hat. Und vergiss nicht, dass die größere Not immer unser Standing vor Gott ist und das in Ewigkeit, dass diese langfristige Botschaft des Evangeliums, die Petrus hier dann noch bringt. Ich komme zum Schluss und würde gerne noch ein Gebet am Ende sprechen und vielleicht während ich bete oder während dieses letzten Liedes könnt ihr gerne nochmal darüber nachdenken, wie ihr das vielleicht praktisch in eurem Leben machen wollt in der kommenden Woche. Denke kurz darüber nach, welche Not du in deinem Umfeld hast, welches Leid du in den Menschen siehst und welche Menschen du im Leid um dich herum siehst. Vielleicht überlegst du dir eine konkrete Person, die dir jetzt einfällt, wo du in der nächsten Woche oder in den nächsten paar Wochen auch konkret etwas tun kannst. Und dann geh diese vier Schritte durch, während du diese Not adressierst. Nämlich erkenne die Not, nimm den Menschen wahr, hilf in der Not und zeige auf die höhere Wahrheit. Und dann erlebe, wie Gott dich benutzt und eben ein Stück vom Himmel auf die Erde bringt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist und dass du das so praktisch gemacht hast, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und ich danke dir, dass wir einen Teil davon haben können, indem wir uns von dir gebrauchen lassen. Die Not um uns herum sehen, die Menschen in der Not sehen und bewegt von dir und befähigt und bevollmächtigt durch dich diese Not adressieren können. Wir danken dir, dass wir darauf vertrauen können, dass du durch uns wirkst in die Not von anderen hinein und dass ja, wir so auf diesen größeren Kontext verweisen können, dass du der ewige Gott bist, der einen ewigen Plan hast und ewige Gemeinschaft mit uns haben will durch deinen Sohn. Und so hilf uns, das in den nächsten Wochen praktisch zu machen und immer wieder neu zu schauen, wie wir den Menschen um uns herum ein Segen sein können, wie wir die Not mindern können durch dich und in deinem Namen. Amen. You go, I go. When you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust. I will trust in you, Lord. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I live, I will follow you. I need a new one.
you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you.
Where you go, I go.
Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. You serve, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. In you there is life everlasting. In you there is freedom for my soul. Life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you.
Ermutigt wie mich und dass es dir hilft, der Not der Menschen um dich herum zu begegnen und ein Stück weit Himmel auf Erden zu bringen. Vielen Dank, Stefan, auch für die 4 Punkte, die wir bestimmt praktisch umsetzen können. Ich freue mich schon auf den Austausch darüber mit meiner Hausgruppe. Wir hatten letzte Woche nach der Silke-Predigt über Zweifel schon einen sehr guten Austausch und ich bin gespannt, wie unsere Hausgruppe diese Woche wird. Wenn du noch keine Hausgruppe hast, laden wir dich ganz herzlich ein, dir eine zu suchen auf connect.hdh-mannheim.de. Alle Hausgruppen finden gerade digital statt, das heißt, es ist gar kein Problem, einfach quer einzusteigen. Wir haben ein paar neue, die jetzt erst in der digitalen Zeit dazugekommen sind und es funktioniert wunderbar. Herzliche Einladung, dir da auch eine zu suchen. Nächsten Sonntag feiern wir einen ganz besonderen Gottesdienst und zwar gemeinsam mit ganz vielen Mülheimer Gemeinden vom Mülheimer Verband feiern wir einen Gottesdienst, wo wir gemeinsam eine Predigt von Sam Krauter hören werden. Das ist der Abschluss der Echt-Konferenz. Die startet nämlich diesen Donnerstag mit ganz vielen Seminaren. Wenn du da noch nicht angemeldet bist, laden wir dich ganz herzlich ein, da mit dabei zu sein. Du hast heute noch die letzte Chance. Heute Abend ist der Anmeldeschluss. Schau einfach unter mülheimer-verband.de. Da findest du die Echt und alle Informationen dazu. Am Mittwochabend haben wir einen Missionsabend mit Holm und Nasira geplant über Zoom. Auch dazu laden wir dich ganz herzlich ein. Den Link findest du entweder über deinen Hausgruppenleiter oder über Social Media. Zum Abschluss möchte ich dir gerne noch einen Segen zusprechen. Der ist heute ein bisschen länger, soll dich aber ausstatten, der Not der Menschen um dich herum zu begegnen. Wenn du magst, steh gerne dazu auf und schließ deine Augen. Der Herr segne deine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen. Der Herr segne deine Ohren, dass sie seine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig sein für die Stimme der Not. Der Herr segne deinen Mund, dass er Jesus bezeuge, dass er heilende Worte spreche und er Anvertrautes bewahre. Der Herr segne deine Hände, dass sie behutsam seien, dass ihnen innewohnt die Kraft zu trösten und zu segnen. Der Herr segne dein Herz, dass es Wohnstatt sei seinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann. So segne dich der Herr. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Nächste Woche rein online. Wir werden keinen Präsenzgottesdienst feiern, sondern nur hier auf YouTube ab 10:20 Uhr. Bis dann. Ciao.